Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt und Aufbau der Bundeswehr.
In der Fahrzeughalle der Ermekeil-Kaserne in Bonn herrschte am 12. November 1955 dichtes Gedränge. Im gleißenden Scheinwerferlicht der Fernsehkameras und unter den Augen der Weltpresse nahmen an diesem Tag 101 Offiziere ihre Ernennungsurkunden entgegen. Verteidigungsminister Theodor Blank überreichte sie persönlich. Bewusst hatte man die Feier auf diesen 12. November gelegt, der zugleich der 200. Geburtstag des preußischen Militärreformers Gerhard von Scharnhorst war. Damit wurde auf die historische Bedeutung des Tages verwiesen, denn 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges traten nun die ersten Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst an. Es war die Geburtsstunde einer neuen Armee in Westdeutschland. Die ersten Überlegungen für den Wiederaufbau von deutschen Streitkräften wurden im Umfeld der NATO-Gründung angestellt. Bereits 1949 erwogen amerikanische Generäle, die Bundesrepublik in die Verteidigung Westeuropas gegen die Sowjetunion mit einzubeziehen. Da der Zweite Weltkrieg jedoch erst wenige Jahre zurücklag und die Erinnerungen an die von den Deutschen begangenen Verbrechen allgegenwärtig waren, fand die Idee zunächst wenig Unterstützung. Das änderte sich mit dem Ausbruch des Koreakrieges 1950 grundlegend. In Washington und London setzte sich nun die Einsicht durch, dass ein deutscher Wehrbeitrag unverzichtbar sei. Bundeskanzler Adenauer unterstützte diese Meinung. Er war ein Befürworter der Wiederbewaffnung, die sein Konzept der Westbindung ergänzte. Er verknüpfte die Frage des Militärbeitrags mit der Forderung nach Gleichberechtigung und staatlicher Souveränität für die Bundesrepublik. In den folgenden Jahren zeichneten sich 2 Wege ab, die zur Wiederbewaffnung führen sollten. Zunächst wurde das Konzept einer Europaarmee vorangetrieben. In der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG, sollten die deutschen Truppen Teile einer übernationalen Kontrolle unterstehen. Es ging darum, den Verbündeten wie Frankreich, Belgien oder Italien die Furcht vor einer Aufrüstung des einstigen Feindes zu nehmen. Jedoch scheiterte das EVG-Projekt 1954 am Widerstand des französischen Parlaments. Dem zweiten Anlauf war mehr Erfolg beschieden. Er sah eine Armee unter deutschem Kommando vor, die in die NATO eingegliedert werden sollte. Seit dem Fehlschlag der EVG wurde diese Möglichkeit weiterverfolgt. Mit der Umsetzung der Pariser Verträge trat die Bundesrepublik schließlich am 9. Mai 1955 der NATO bei. Der Wehrbeitrag war aber an Auflagen gebunden. Die Truppenstärke wurde auf 500.000 Mann begrenzt. Außerdem erfolgten Rüstungsbeschränkungen sowie ein Verbot von atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Die Wiederbewaffnung war in den frühen 1950er Jahren heftig umstritten. Zeitweilig sprachen sich die Bundesbürger sogar mehrheitlich gegen den Aufbau einer Armee aus. Die Argumente der Kritiker reichten von moralischen Überzeugungen und der Angst vor einer neuen Militarisierung der Gesellschaft bis hin zu dem Einwand, dass die Wiederbewaffnung die Teilung Deutschlands vertiefen würde. Zahlreiche Prominente unterstützten die Ohne-mich-Bewegung, die als die erste große Friedensinitiative in die Geschichte der Republik einging. Jedoch konnte sie die Wiederbewaffnung nicht verhindern.
Bemerkenswertes. Die Bundeswehr, eine Parlamentsarmee. Entgegen den Befürchtungen vieler Zeitgenossen wurde beim Aufbau der Bundeswehr sehr genau darauf geachtet, die Armee nicht erneut zu einem Staat im Staate werden zu lassen. Stattdessen wurde sie in der Demokratie fest verankert. Das neue Leitbild der Soldaten sieht den Staatsbürger in Uniform vor, der selbst im Kriegsfall an das im Grundgesetz festgeschriebene Recht gebunden ist. Seitdem kann sich kein Soldat mehr darauf berufen, nur Befehle von oben ausgeführt zu haben. Erstmals ist das Militär der umfassenden Kontrolle durch das Parlament unterworfen. Anfangs standen aber viele Offiziere, die zuvor in der Wehrmacht gedient hatten, diesem Konzept ablehnend gegenüber.